So, müssen wir eigentlich verkünden, was wir heute trinken? Das ist ja fast schon, das ist ja, ich schäme mich ein wenig.
Echt? Du bist derjenige, der hier schon häufiger mal mit
ich weiß, aber sowas ich wurde ja auch
geglänzt
immer,
hat.
Ich wurde so oft maßgeregelt, dass ich mich nicht mehr traue.
Ja, und heute hast du dir die Erlaubnis von mir geholt.
Ja, ne? Ich hätte mich nicht getraut, es zu sagen, aber ich wollte dasselbe Getränk.
Ja.
Wir trinken aber die Hausmarke. Es ist mal wieder Zeit, in der Podcast das Bier trinkt, nachdem er benannt wurde. Licher aus dem Herzen der Natur.
Prost, mein Schatz.
Prost. Ein isotonisches Licher, das ist gut. Was auch gut ist, ist der Jingle, der jetzt kommen will. Licher.
Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Alf und Timon Glatt.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eines explosiven, fantastischen, sensationellen Podcasts namens Widerlicher. Und bei mir im Studio, wie immer, gekleidet in schwarzem Rollkragenpulli, Jeans mit Brille und ohne Haare, Steve Jobs. Herzlich willkommen.
Hello, my name is Stevie, you know, that Apple guy. Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr da seid. An meiner Seite der liebenswürdige, man nennt ihn auch den Bill Gates, Plittersdorfs. Team Glatt.
Stell dir mal vor, Steve Jobs und Bill Gates hätten
einen Podcast.
Alter!
Boah. Der großartigste.
Weiß ich gar nicht.
Vielleicht auch schlimm, aber er wäre sehr erfolgreich.
Er wäre sehr erfolgreich und es wäre religionsartig geworden. Also da hätten Sektenjünger, Nerds das gehört.
Wirklich perfekt.
Ist dir eigentlich klar, dass du heute wirklich, also das wirklich ein Look-alike-Contest gewinnen würdest?
Ich finde es schön, dass du das erkennst, denn
ich hab mir da lange Gedanken
Stelle, an dieser Stelle kann ich aus dem Nähkästchen Folgendes plaudern. Ich war heute bei einem sogenannten Fotoshooting, wo Fotos von mir gemacht wurden.
Mein prominenter Freund David.
Über ein Projekt, über das ich noch nicht sprechen darf. Und die Maßgabe, die vorher an mein Outfit gestellt wurde, war: Wäre cool, wenn du aussehen könntest wie Steve Jobs. Also eine Jeans, ein schwarzer Rollkragenpulli und einfach deine Brille auf. Und that's what I do. Und ich sag mal so, die Jeans habe ich eh, die Brille auch, die Frise auch. Alles, was ich brauchte, war ein schwarzer Rollkragenpulli. Hab mir den gekauft, hab ihn angezogen und dachte, krass, ich sehe aus wie Steve Jobs.
Ich sehe wirklich genau aus wie Steve Jobs.
Das ist ein bisschen verrückt.
Das ist bemerkenswert. Das finde ich schön.
Ja, der große Steve Jobs.
Gut, aber siehst du, bei mir hat die Referenz funktioniert. Ich liebe ja Referenzen.
Ich habe aus Gründen letztens jemanden, der sehr viel Ahnung von Dingen hat, der auch Macht hat, gesagt.
Was hast du mir gesagt?
Im widerlicher Studio sind die Mikrofonarme seit 100 Jahren kaputt, bitte ändere das. Dann hat er gesagt, habe ich ändern lassen sogar.
Ja, zieh's mal ein bisschen zu dir.
Jetzt wird noch schlimmer, guck.
Oh, dann weiß ich nicht. Aber mir hat's eben,
Also was ihr nicht sehen könnt, ist, dass die leider von alleine abschmieren und ihr merkt das, also mein Kopf ist hier oben und der Mikrofonständer, wenn ich ihn nicht oben halte, dann auch. Und dann klingt das so und ist doof.
Aber der war doch gerade halbwegs.
Eben war doch gut. Dann habe ich never change a fucking running system.
So, Steve Jobs wusste das schon lange.
Ach, Kerke. Genau, deswegen hat er immer alles genauso gemacht, wie es vorher schon gemacht wurde. Hat nie irgendwas Neues erfunden. Hallo, ihr lieben Litschis. Ihr erinnert euch vielleicht noch an, ach, da wart ja noch was.
Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du die ganze Zeit.
Wenn ich die ganze Zeit so rede.
Ja.
Ach, was soll ich denn machen?
Ah, mir egal. Guck mal, ob ich sie kriege. Ja. Guck, geht fast.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Podcast. Die letzte Folge erschien vor
gar nicht allzu langer Zeit.
Nee, genau. Sie lagerte ein bisschen, sie ruhte ein bisschen wie so ein guter Wein. Mm-hmm. Sie war schon, vielleicht war sie schon 2-3 Wochen aufgezeichnet, bis sie dann auch zur Publikation kam.
Wir haben ja jetzt von der Medienpolizei, werden wir jetzt auch ganz anders überwacht. Wir müssen das immer erstmal einsenden an mehrere politische MachtträgerInnen.
Wegen des immensen Erfolgs und
der Reichweite. Richtig, und dann kontrollieren die und zensieren. Deshalb haben wir jetzt auch eher so 45-Minuten-Folgen, weil wir immer 1,5 Stunden produzieren und was halt noch übrig bleibt nach der Zensur.
Genau.
Mehr bleibt da halt nicht.
Ja, wir müssen immer sehr viele Worte verwenden, sehr viele Buchstaben, damit die das am Ende so zusammenschneiden können, dass der gewünschte Sinn rauskommt.
Was ihr nicht wisst, ist, eigentlich reden wir 10 Minuten, machen wir nur A, dann machen wir 10 Minuten B, und dann wird das zusammengeschnitten zu richtigen Sätzen.
Hallo. Oh Gott. Also eigentlich wollte ich jetzt eine Moderationsüberleitung leisten.
Schön. Mach das mal, als könntest du das
beruflich. Im Sinne von ein paar Wochen habt ihr vielleicht eine Folge widerlicher gehört, die damit begann, dass ich behauptet habe, sehr müde zu sein und dass ich gar nicht wüsste, ob ich überhaupt so eine Folge widerlicher aufzeichnen kann. Ich bin noch viel müder als das letzte Mal. Super. Und kann mir noch viel weniger vorstellen, jetzt eine sinnvolle Folge wieder Licher aufzuzeichnen. Die letzte war dann aber gar nicht so kacke. Hatte viel damit zu tun, dass mein lieber Freund, Thiemen Glatt, und das ist natürlich ein Arschloch-Move, den ich jetzt hier mache.
Ich hasse dich.
Unglaublich gut vorbereitet war, geile Ideen hatte und direkt mit guten Fragen auf mich zukam. Ein Problem haben wir nämlich.
Ja.
Über das, worüber ich jetzt hier mit dir am liebsten sprechen würde.
Ja.
Haben wir schon gesprochen.
Was? Letztes?
Hä? Ich weiß genau, wie Fasnacht in Plittersdorf war.
Ja, das ist ja auch egal.
Okay.
Ist ja jedes Jahr dasselbe Gespräch. Es war sensationell. Es war sensationell. Ich habe mehrere Dinge auf meiner Liste stehen.
Natürlich.
Möchte aber zuerst als guter Community-Podcast-Host Zuschauerpost mit dir besprechen.
Zuschauer vor allem.
Zuschauerpost auch, also da war alles falsch. Zuhörerinnen. Zuhörerinnen.
Wow!
Zuhörerinnen.
Wir das beruflich machen.
News. Und zwar, mir wurde ein Video zugesandt.
Mhm.
Mir wurde ein Video zugesandt.
Also doch Zuschauerinnen.
Naja, also ja. Ich war dann Zuschauer.
Ja.
Und zwar hast du mir ja beim letzten Mal erklärt, dass man die Arme nur auf eine Art und Weise übereinander schlagen kann.
Ja.
Und das hat offensichtlich bei Menschen ausgelöst, dass sie das selbst probiert haben. Und das sieht aus wie so ein Tanzgif.
Das sieht vor allem, das ist auch so schwarz-weiß und von unten gefilmt.
Richtig.
Weswegen das dann ein bisschen creepy aussieht.
Aber auch.
Das sieht aus wie heimlich mit dem Nachtsichtgerät aufgezeichnet.
Ja, vielleicht habe ich selbst aufgezeichnet. Ich habe bei allen HörerInnen vor allem. Ihr habt ja diese Kameras an euren Handys und Computern. Bäh, ekelhaft. Nein. Okay, das wollte ich dir nur. Vielen Dank für die Einreichung. Wenn ihr Moves nachmachen wollt, die wir hier versuchen nachzumachen, zum Beispiel Mikrofonständer reinzusprechen, schickt uns Videos.
Schickt uns immer gerne Videos.
Ich möchte mit dir ein aktuelles Thema und ein zeitloses Thema behandeln.
Ist es das gleichermaßen oder möchtest du mit mir erst ein aktuelles?
Ich möchte mit dir ein aktuelles, weil also es ist. Ich möchte kurz mal meine Biografie, mache ich ja nie, mal über reden, in meine Biografie eintauchen.
Dafür ist ja dieser Podcast da,
richtig,
weil du
das
sonst nie tust.
Und auch über ein Thema, das wir noch nie besprochen haben.
Perfekt.
Was viele Leute ja nicht wissen.
Du bist von Hause aus?
Musiknerd.
Ja.
Und ich bin, was viele nicht wissen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Und mein Musikgeschmack korrespondierte nicht mit dem Mainstream-Musikgeschmack des Dorfes.
Ja.
Da gab es so Bands und Künstler, bin 2018... 2008, da war ich 18,
ja.
Auf ein Konzert gefahren nach Karlsruhe, in die Stadt, in die weit entfernte Stadt Karlsruhe, ja. In einen Laden und ich lüge nicht, ich schätze, in diesem Laden waren damals 30 Menschen, die dieses Konzert angeguckt haben. Und den Künstler, den ich damals gesehen habe, das war ein Typ, der ist alleine auf die Gitarre und eigentlich hat er mehr geredet, als er Musik gemacht hat.
Ich weiß jetzt schon, wer es war.
Ja, zu Recht. Und dieser Mensch ist jetzt, 16 Jahre später, Platz 1 der deutschen Charts.
Jetzt frage ich mich, ob ich es wirklich weiß. Ist Olli Schulz Platz
1
der deutschen
Charts? Olli Schulz ist mit seinem neuen Album auf Platz 1 in den Albumcharts gestartet.
What?
Am Freitag. Und erstmal, ich gönne diesem Mann Erfolg. Er hat mich begleitet, als weder er noch ich Erfolg hatten. Er hat einen Teil des Soundtracks meines Lebens geschrieben. Deshalb freue ich mich immer über neue Alben von Olli Schulz und er hat erstmal Werbung für dieses Album gemacht. Also ist nämlich wirklich gut. Es ist wirklich ein gutes Album. Mhm. Am Rande der Zeit von Olli Schulz. Jetzt ist er auf Platz 1 gechartet. Und ich hatte dann...
Eine Sinnkrise, weil du nicht mehr der Underground-Teamen bist.
Nee.
Der Subkultur-Teamen.
Das bin ich ja, da bin ich ja schon lange
raus. Du bist jetzt so ein Chart-verwöhnter...
Chartbreaker-Teamen.
Es wäre ja, als wärst du FC Bayern München-Fan.
Richtig. Wobei die jetzt ja gerade abkacken. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das ja auch Sinnbild meiner Biografie, dass der ungeliebte, das hässliche Entlein... nach vielen Jahren der Arbeit und des Missverstandenwerdens zu einem Schwan erhebt und die Charts stürmt.
Ja.
Und ich dachte, vielleicht passt das einfach. Also ich fand ja, der Thiemen mit 18 war auch anders als der jetzt heute. Und der hat sich ja auch anders seinen Weg durch die Gesellschaft gebracht. Ich fand das irgendwie, mich hat das sinnbildhaft glückselig gemacht.
Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine Frage, da kommt jetzt irgendwas drin. Aber eigentlich willst du dich nur selbst loben. Eigentlich willst du sagen, du bist der Olli Schulz, du bist der Chartbreaker.
Was macht diese Theorie mit dir? Kannst du dir folgen? Sagst du, halt die Schnauze, du eingebildetes Arschloch, also was du sonst immer sagst?
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Nix.
Mir kommt eher was anderes in den Kopf. Und zwar, wenn ich sowas erlebe wie du, ich fröne meinem kleinen Subkulturgeschmack. Ich habe das ja in der Tat auch. Also ich mag so unbekannte junge Künstler wie Phil Collins zum Beispiel. Es gibt tatsächlich neben sehr, sehr, sehr erfolgreichen und berühmten Menschen, denen ich fröne und ihrem Werk, auch jene, die ich schon lange verfolge und toll finde. Und ich mag das, dass ich weiß, dass das nicht so vielen so geht, weil sie die nicht kennen. Ich mag das, so ein Kleinod für mich zu bewahren. Und ich gehe damit auch nur ganz selten hausieren, eigentlich nur bei meinen allerengsten und liebsten Menschen, weil ich dann so das Gefühl habe, dann teile ich auch so einen Teil von mir. Aber ich zeige das eigentlich nicht anderen Leuten, weil ich, und das ist ein bisschen komisch, ich will gar nicht, dass die so groß und erfolgreich werden. Und daran schließt jetzt meine Frage an.
Ja.
Findest du das nicht auch so ein bisschen schade, dass Olli Schulz nicht mehr der Held deiner Jugend, der eine Mann, der irgendwie das gemacht hat, was gefühlt nur du und die 30 anderen verstanden haben und das ganze dumme Dorf halt weiter dumm blieb und auf einmal mutmaßlich auch Teile deines Dorfes zu seinem Charterfolg beigetragen haben?
Wenn ich werde altersmilde. Mhm. Erstmal ist das Dorf nicht dumm. Zweitens, wenn wir uns auf so Nulllinien der Kultur einigen könnten und Olli Schulz quasi der Mainstream Deutschlands wäre, wird das, glaube ich, wäre das besser für die Nation, als dass es andere Leute sind. Deshalb finde ich das nicht so schlimm. Was ich tatsächlich, und da wäre ich auch noch drauf gekommen, dieser Erfolg führt ja mit sich, dass er nicht mehr nur vor 30 Menschen spielt, sondern vor mehreren in größeren Läden. Mhm. Und jetzt auch immer Menschen zu diesen Konzerten kommen, die Olli Schulz nicht seit 2008 kennen, als er wirklich, wirklich noch ein Indie-Rocker war.
Ein kluger Mann hat mal gesagt, ab 500 kommen die Arschlöcher.
Mhm, richtig. Und ich finde, also das ist jetzt, die Arschlochdichte im Sinne von, was seid ihr für Vollidioten, ist nicht so hoch. Es ist eher bei Olli Schulz, finde ich total spannend. Ich kenne den zu einer Zeit, also die Leute, die jetzt auf seine Konzerte gehen, haben andere Erwartungen als ich.
Ja.
Weil ich kenne ihn wirklich als Musiker.
Die ganze Zeit, wo ist Jan Böhmermann?
Warum redet denn die ganze Zeit lustige Dinge? Warum regt er sich nicht auf? Also das ist, die erwarten wirklich eine Show von dem.
Ja.
Und ich bin daher wirklich wegen der Musik hin. Ich habe den als Musiker kennengelernt.
Ja.
Und was ich jetzt auch sagen würde, es ist ein sehr gutes Album, das er abgeliefert hat. Es ist nicht das Beste, weil die waren natürlich, die ersten zwei Alben waren Weltklasse und damit vor 30 Leuten gespielt. Das ist so das andere. Trotzdem ist es gute Musik und wenn die erfolgreich ist, freue ich mich auch. Aber das merkt man schon, dass quasi sein Publikum sich total verändert und das macht es mir bisweilen auf Konzerten manchmal auch ein bisschen, ist auch manchmal ein bisschen nervig.
Ja,
weil die,
gut verstehen.
Ja, die verhalten sich da anders, als ich das gerne hätte. Also ich das mir wünschen würde.
Das finde ich gut, dass die Altersmilde jetzt nicht komplett durchsifft und wir jetzt hier so ein komischer, weichgespülter Schluffi, so ein Political Correctness Podcast sind, wo man auch mal,
hier
kann man auch die Wahrheit aussprechen.
Zu einem Kollegen diese Woche gesagt, ich komme jetzt in meine Buddha-Phase.
Auch äußerlich.
Ja, fett werde ich, das schaffe ich gut. Haare gehen auch zurück. Aber ich werde, ich bin so ein bisschen ruhiger geworden. Das Zweite, was ich aktuelles besprechen möchte, ist, nicht nur Olli Schulz hat gerade ein Album auf Platz 1 gechartet. Eine andere Nachwuchsband, die in meinem Leben vielleicht noch wichtiger war, lanciert gerade ein Album. Und ich möchte einfach Werbung an dieser Stelle machen. Die zwei Singles sind schon veröffentlicht. Leute, schnallt euch an. Ketka ist zurück.
Und wieder wahrscheinlich mit so einem super politischen...
Ja!
Das Leben ist so schlecht, kümmert euch auch um die Armen, um die Zugezogenen, sie können doch nicht anders.
Sie haben zwar
damals war es auch schon so und jetzt seid ihr so gemein zu denen. Das kotzt mich an. Ja, was denn? Worum geht's mit dem neuen Song?
Also sie wollen gesellschaftliche Missstände.
Das ist schon langweilig.
Sie haben ein neues Album, das zweite Lied, das veröffentlicht wurde, hat den Titel Duck und Florence.
Ja.
Und das wurde angekündigt und ich habe gerne versucht rauszufinden, wieso dieser Titel kommt und habe mir dann überlegt, vielleicht ist es ein Liebeslied über zwei Personen so oder es wird ein Paar oder zwei Menschen. Nee, ist es gar nicht. Es geht um gesellschaftspolitische Themen und zwar um die Ermächtigung prekärer Arbeitsgruppen.
Ja.
Fällt dir eine Arbeitsgruppe, wo der Name Duck eine Rolle spielt, ein, die ein bisschen prekärer ist? Duck. Was verbindest du mit dem Namen Duck?
Eine Ente, Donald.
Nein,
Duck.
Nicht Duck. Sondern Doug.
Doug, der hier von King of Queens.
Welcher Job?
Doug, wer war Paketauslieferer?
Richtig, in dem Lied geht es um Paketauslieferer und Florence.
And the Machine.
Ja, Nightingale, die war Krankenschwester.
Huh?
Sie haben quasi zwei völlige Enden der Kulturwelt. Florence Nightingale, die für Freiheitskämpferin und aber auch Krankenschwester, die wirklich aus der eher Hochkultur bekannt ist und Doug Heffernan, der wirklich aus dem tiefsten Herzen der Popkultur kommt, als Äquivalente für Arbeitsgruppen, die sich uniten sollten, um gegen Ungleichheit in der Gesellschaft zu demonstrieren.
Das ist ein ganz tolles Ding. Ist das noch Kunst? Frage ich dich.
Das ist, ab dann wird es erst Kunst.
Ist das Kunst, wenn man Musik eigentlich nur noch als Vehikel benutzt, um so politischen Aktivismus zu betreiben? Und ich meine, es ist eine Frage, mit der ich mich nicht gemein machen will, mit denen, die sagen, dass dieser Aktivismus schlecht ist, dass die politische Ausrichtung schlecht ist, sondern ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das so, das ist so wenig lebensbejahend und irgendwie was irgendwie so.
Aber muss Kunst lebensbejahend sein?
Ja,
ich glaube sogar, so immer die historisch.
Vielleicht auch, nee, ja, stimmt, aber vielleicht nicht so mit dem. Mir war ja dieses andere Lied, mit dem sie vor ein paar Jahren, über das wir damals schon gesprochen haben.
Machen wir jetzt immer, wenn die ein Album.
Du läufst da durch die Straßen und damals in 89 kamen auch die Leute.
Sommer 89.
So oh Gott, weil das alles so, das ist ja nicht, das kommt ja überhaupt, da gibt es ja keinen Second und schon gar keinen Third Layer, sondern es ist alles nur mit der Brechstange.
Nein,
ich erkläre auch dem Dümmsten jetzt mal genau, wo die Parallelen zwischen heute und vor 25 Jahren lagen.
Allein das ist ja schon der zweite Layer, dass es Parallelen zwischen 89 und heute gibt, wo wir
aber
damals
das,
keine Fragen gestellt
das
haben.
Könnte auch, wie heißt der Markus Wiebusch, erzählen, wenn er bei Lanz sitzt.
Oh, das wäre gut, wenn er bei Lanz sitzen würde.
Stattdessen macht er ein Lied, wo er einfach erzählt und irgendwie, ich weiß nicht, ich erwarte von Kunst nicht, dass sie unpolitisch ist, im Gegenteil, aber ich erwarte, dass es irgendwie eine Originalität hat, die mich insofern aufhorchen lässt, dass ich denke, oh krass, das ist irgendwie eine neue Perspektive, so habe ich es noch nicht gesehen. Das kann man natürlich, da kann man Referenzen schaffen, die hat ja noch nie jemand gedacht. Zu sagen, es gab auch früher schon mal Flüchtlinge, oh wow, Alter, das ist mir alles zu...
Also im Diskurs 2015 war die Perspektive, dass unsere deutsche eigene Geschichte anders mit der Situation umging, war schon ein anderer Zungenschlag im öffentlichen Diskurs. Jetzt lass mich nicht Kettka verteidigen, das wäre ja fies, aber... Sie haben ja sehr unterschiedliche Lieder. Ich finde aber, dass es, also die nachhaltigste Kunst ist oft die, die den Zeitgeist berührt. So, was von Erich Kästner bleibt, sind Kinderbücher und Zeitgeistgedichte, obwohl der ganz viel geschrieben hat. Das zweite Lied ist München, da geht es um
Menschen. Erich Kästner zum Beispiel hat das immer in tolle Sprache.
Das macht Kettka bitte auch.
Nein!
Kann nicht mehr reden.
Ja, jetzt
Friendship
beendet und vor allem auch keine richtige Diskussionskultur, weil, seien wir ehrlich, ich kenne doch auch gar kein Lied. Ich hör das einmal an.
Nein!
Ich höre das einmal an und denke mir, was eine langweilige. Ich weiß gar nicht. Ich will das auch gar nicht. Ich will das gar nicht dissen. Ich finde es nur so wahnsinnig langweilig und uninspirierend. Aber vielleicht, spannend, bin ich nicht die Zielgruppe. Insofern, also ich denke, ja cool, danke für diesen Gedanken. Habe ich schon 35. Ist mein fucking Job, solche Gedanken zu haben.
Also es gibt keine Band, der es in meinem Leben gelungen ist, Gedanken von mir in klügere Sätze zu
formulieren. Deine Gedanken sind ja wohl auch nicht meine Gedanken. Deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir zwei sind ja wohl
sehr
gänzlich
unterschiedlich. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema.
Ich will noch vorher Musik. Weil bevor du jetzt ganz anderes Thema, ich will nämlich, es ist ja auch, du bist in deiner Buddha-Phase, ich habe gesagt, es ist
eine Hassphase.
Das Jahr des Positivismus. Ich möchte gerne an dieser Stelle vermeintlich abgebrannte Brücken zwischen uns wieder aufbauen.
Willst du mich auf ein Mumford & Sons Konzert?
Es geht um Mumford & Sons.
Ja! Das ist wirklich, wenn am Ende dieser, also von 3000 Folgen widerlicher, eine Sache im kognitiven Gedächtnis der Gesellschaft bleiben wird, dann ist es dieser Disput zwischen uns.
Ich habe mich letztens auf einer jungen, aufstrebenden Social-Media-Plattform umgetan, die heißt Instagram.
Ich hörte davon.
Da wurde mir ein sogenanntes Reel angezeigt von so ein paar Typen, die saßen in so einer, sah aus wie so eine Hotellobby eigentlich. Einer saß am Flügel und zwei irgendwie an Gitarren. Und dann haben die da so rumgedingselt und gespielt. Und irgendwie bin ich da so hängen geblieben und gucke mir das so an. Dann fängt der Typ an zu singen und ich so, der klingt ja wie? Ich gucke unten in die Caption. Das war Mumford & Sons, was ich da geschaut habe. Und jetzt halte ich fest. Also erstens hatten die keine Banjos. Das war schon der erste Vorteil. Es waren ganz normale, ordentliche Gitarren. Nicht dieses und ich ausrasten könnte, wenn ich das höre. Das Jahr der Positivität. So, zweitens, Also der am Klavier und der andere an der Gitarre, der sah genauso doof aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Diese komischen Schluffis da mit dem Vollbart im Schlafanzug. Aber der Sänger, der sah richtig adrett aus.
Du bist ein ekelhafter Mensch.
Der hat mich nämlich total an Bekannten von mir erinnert. Das war, und zwar so immens an ihn erinnert. Also der, ne, der hat so dunkle, schwarze, kurze Haare. Hatte der überhaupt einen Bart? Ich glaube, der hat
einen Bart. Nee, hat er nicht.
Also er sah überhaupt nicht aus wie die anderen.
Ja.
Und sah...
Wäre auch ein guter Banker geworden.
Sah meinen Bekannten so ähnlich, dass ich das nicht mehr an Szenen machen konnte und für mich da einfach Luke saß. Und ab dann fand ich es richtig geil. Da dachte ich so, guck mal, Luke hier in der Hotellobby mit so einem Hatte. Richtig, kann richtig schön singen. Und was soll ich sagen? Ich fand das richtig schön, was sie da gemacht haben. Wollte ich dir erzählen, weil das ist auch wichtig für die Transparenz und die Offenheit.
Ich habe mal einen Text darüber geschrieben, dass Mumford & Sons eine Scheißband ist, seit sie die Banjos weggelegt haben. Das war der Zeitpunkt ihrer Karriere.
Wir zwei sind sehr verschieden und deswegen gibt es diesen Podcast.
Das ist wirklich faszinierend. Also das war für mich, sie waren genial und dann waren sie schlechte Coldplay.
So eine Scheiße. Ja du, das ist doch toll, dass wir jetzt hier das Thema Musik schon mal allumfassend geklärt haben.
Ob wir da mal noch auf einen grünen Zweig miteinander kommen, da bin ich doch sehr gespannt.
Kann mir nicht vorstellen.
Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich bin letztens durch die Stadt gewandert, meandert.
Welche?
Frankfurt. Mhm. War auf dem Weg von oder zur Arbeit und habe dann aufgefallen.
Wo auch sonst denn?
Genau, weil das anders mache ich nicht. Da ist mir was aufgefallen, was mir schon häufiger aufgefallen ist und dann habe ich das aufnotiert, weil ich dachte, ich muss mal mit dir drüber reden. Ich habe festgestellt, in dieser Stadt gibt es meine Spirit Animals. Ich habe sie gefunden.
Ja, die es Tauben.
Bemerkenswerte Persönlichkeiten.
Die Tauben.
Nee, besser.
Ja.
An großen Haltestellen, wo viel Fluktuation von Menschen ist, S-Bahn-Haltestellen, U-Bahn-Haltestellen.
Ja.
Vor allem S-Bahn-Haltestellen, also in Frankfurt, Hauptbahnhof, Hauptwache, Konstabler. Ich glaube, das ist so die...
Drogenabhängige.
Auch die mag ich sehr. Gibt es zur Rush-Hour im Personennahverkehr
diese Ordner.
Einstiegshilfen.
Ja, ja.
Und die machen einen in einer Ruhe einen so geilen Job, dass ich mir die einfach 5 Minuten angeguckt habe. Deren Job ist es quasi dafür zu sorgen, dass Leute nicht ewig Zügtüren aufhalten, reingehen, rausgehen, gucken, dass das irgendwie gesittet abläuft, dass keiner auf die Gleise fällt, die sich nicht gegenseitig anrempeln und gucken, dass die Züge halbwegs geordnet durch die Gegend fahren können. Und irgendwie hatten die haben gelacht, die hatten Spaß bei der Arbeit, die waren cool, die waren auch gar nicht aufdringlich, die haben das in einer Souveränität gelöst, dass ich dachte, ihr steht da stundenlang, unterirdisch, ohne Tageslicht. An euch geht 1 Milliarde gestresste, genervte, angepisste, betrunkene, betrogene, kaputte Menschen vorbei, die eigentlich nur schneller in den Zug rennen wollen. Und die hatten eine Gelassenheit, dass ich dachte, in meiner Buddha-Phase seid ihr mein Spirit Animal.
Grüße gehen raus an eine Person, die sich in meinem engsten privaten Umfeld aufhält und die mir erst vor kurzem, und damit meine ich so vor 3-4 Tagen, folgende Anekdote erzählte. Und da bin ich da hoch und da stand die S-Bahn und ich wollte gerade noch, die stand da noch und die hatte die Türen offen. Und ich bin da drauf zugelaufen. Und dann stand da dieser Ordner an der Tür. Denkst du, der hätte die noch mal kurz für mich aufgehalten? Der guckte mir einfach nur in die Augen, die Tür ging zu. Er lächelte mich an und ging weg. Und es hat diese Person richtig wütend gemacht.
Ja, ich glaube, das war ein nettes Lächeln.
Nee, es wirkte eher auf diese Person wie ein Haha. Hat sie gedacht, ne, dass ich dir hier helfe. Aber
ich glaube, dass diese Person, die ist nicht so positiv wie du gerade. Die sieht das Negative in den Leuten. Ich sehe das Positive in diesen Ordnern. Du musst dir überlegen, was die für einen Kackjob haben. Also allein, Stunden abseits von Tageslicht finde ich schon...
Ja.
Krass. Und mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen finde ich auch anstrengend.
Total anstrengend. Also es ist wirklich, muss ich sagen, ist ein absoluter Kackjob. Ich verstehe, wenn man da Menschenhasser wird und es ist bemerkenswert, wenn man keiner wird. Also,
und ich finde es bemerkenswert, dass sie auf mich so selten so wirken.
Bin ja anders als du, bin ich ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin häufig nicht zu den absoluten Kern-Rush-Hour-Zeiten unterwegs. Einfach, weil ich es mir leisten kann, nicht
zu arbeiten.
Zu arbeiten.
Ja.
Und
Privatier im Rollkragenpulli.
Richtig. Steve Jobs.
ich hab nicht nur sein Outfit, ich habe auch sein Geld.
Und ich kriege die gar nicht mit, ehrlich gesagt. Manchmal steht da noch so ein Versprenkelter rum, aber die Uhrzeit ist schon gar nichts mehr los. Dann steht er da rum und guckt. Ich weiß gar nicht, was die da machen.
Okay. Dann ist das wieder sehr hilfreich.
Das ist wieder toll.
Mit dir zu reden, danke, nicht beschäftigt, klasse. Ist dir egal.
Du, ich möchte mit dir über was sprechen.
Ach, endlich, kommt da mal was von dir.
Und zwar muss ich dich jetzt kurz rausholen aus deiner Buddha-Komfortzone und aus deiner, das Dorf ist nicht dumm, alle sind toll, besonders die, die Ketka hören, ansonsten die anderen auch toll, alle sind super, more love, spread the love. So, ich sag dir jetzt mal, mit dieser Attitüde wirst du dich direkt ins Verderben reiten. Und das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden.
Haben die jetzt meinen neuen Lebenswandel gleich wieder widerlegt?
Ich lese einen sogenannten Post vor.
Ja.
Der kommt von einem ebenfalls aufstrebenden Content-Netzwerk, einem öffentlich-rechtlichen.
Ah.
Das heißt Funk.
NDR.
Und es ging darum, dass ich zäume das sogenannte Pferd mal anders auf.
Ja.
Um auf. Du läufst durch die Wohnung.
Mhm.
Und dann stößt du deinen kleinen Zeh gegen eine Ecke.
Einer der Top 3 schlimmsten Schmerzen des Lebens.
Beschreibe kurz, was dann passiert.
Ich schreie und habe wirklich Schmerzen.
Ja, was schreist du da so?
Scheiße, bin ich dumm.
So, scheiße, bin ich dumm. Das würde ja der Buddha jetzt nicht tun.
Nein, der findet das nicht gut.
Der würde nicht sagen, scheiße, bin ich dumm, sondern der würde sagen, Nee, der wird gar nicht laufen, deswegen stößt er sich auch nicht sein Zeh. Oder ist so viel Fett drumherum, dass man es gar nicht merkt. Ich schweife ab. Du sagst, scheiße, bin ich dumm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, erstens, dass es gute Gründe dafür gibt, warum du sowas tust, warum du so ordinär wirst, sogar Schimpfwörter benutzt, wie scheiße, dich selbst beschimpfst und sagst, bin ich dumm? Ist ja nicht klassisch nett. Stellt sich raus, benutzt du im Moment des Schmerzes aktive Schimpfwörter, beleidigst du dich, die Welt, wen auch immer, lindert das den Schmerz.
Wenn man es rauslässt.
Wenn du Schimpfwörter rauslässt, ja. So, das ist die erste Erkenntnis. Im zweiten Schritt dieses Experiments haben sie dann getestet, was passiert, wenn du statt, du stößt dir den Fuß, scheiße, bin ich dumm, sagst, Scheibenkleister, da ist mir aber ein Missgeschick passiert.
Welch Malheur.
Stellt sich raus, lindert den Schmerz nicht. Es müssen absolut ordinäre als Schimpfwörter, ersichtliche, reale Schimpfwörter sein, dann lindern sie de facto das Schmerzempfinden. Nimmst du andere Wörter, tun sie das nicht.
Gilt das nur bei körperlichem oder auch bei seelischem Schmerz?
Das,
weil das könnte jetzt meine berufliche Biografie grundlegend verändern.
Meine Erkenntnis stand war. Ich bin ja nicht nur, Steve Jobs, sondern du könntest dir auch gut vorstellen, dass ich Psychologe bin. In dem
das Ort, stimmt, oder? das stimmt.
Also so ein schwarzer Rollkragenpulli, ich könnte original dich hier auf die Couch legen, niemand würde sich wundern. Meinem Erkenntnisstand nach ist Körperliches und Geistiges eh nicht wirklich gut voneinander zu trennen. Kurzum,
ja.
Seelisches Leid ist relativ nah an Körperlichem, mündet häufig in körperlichem, körperliches Leid mündet häufig in seelischem Leid und so weiter und so fort. Ich würde denken, das ist absolut übertragbar. Jetzt erklär mir du mir mal, was das für dich bedeutet.
Naja, dass ich quasi in Momenten, in denen ich bisweilen lerne, Kontenance zu bewahren, eigentlich wäre es am Ende gesellschaftlich, die Frage, die ich mir stelle, wäre es am Ende gesellschaftlich gesünder, wenn wir uns in solchen Diskussionen oder wenn man innerlich was spürt, einfach ganz ehrlich mal sagen würde, ich hasse die Welt, ich fackel sie ab.
Scheiße, seid ihr dumm.
Ihr Ficker.
In so einem Call, wo du dich aufregst. Scheiße, seid ihr dumm.
Und wenn das, also, vielleicht wäre das gesünder.
Ja,
Dich? Für mich. Und wenn wir es dann schaffen würden, dass alle auch verstehen, dass ich mich gerade aufgeregt habe und das gar nicht persönlich meine.
Weißt
dann
du
hätten wir es gesellschaftlich.
Oh, das ist toll, wie wir hier gerade schaffen, die wirklich ganz großen Themen zu bereden. Denn es gibt ja ein Phänomen, das nennt sich gewaltfreie Kommunikation.
Ja.
Ich verstehe in Grundzügen, was das soll. Nicht nur das, ich kann das auch in Grundzügen so sehr nachvollziehen, dass ich auch glaube, das hat in Teilen seine Berechtigung.
Ja.
Also es geht darum, dass man in seiner Kommunikation eigentlich die ganze Zeit darauf achtet, das Gegenüber maximal wenig anzugreifen. Und das ist wirklich maximal wenig im Sinne von, eigentlich braucht man 15 Sätze, um das zu sagen, was man sonst mit einem Satz sagen
Scheiße,
würde.
Scheiße, bist du
dumm. Exakt, genau. Um bloß nicht und immer klar zu machen, das ist eine Ich-Botschaft. Ich fühle das jetzt gerade, da geht was in mir vor, da möchte ich dich gerne teilhaben lassen, aber ja, darf ich dir was sagen? So, ja. Ich verstehe grundsätzlich, dass es irgendwie wünschenswert ist, dass wir uns nicht die ganze Zeit sagen, Scheiße, bist du dumm. Ich muss gestehen, dass ich zunehmend schwer drauf klarkomme, wie viele Menschen in meinem speziell beruflichen Umfeld reden, als seien sie komische KIs. Ich weiß nicht, die reden nicht mehr wie Menschen. Ich will nicht, dass die mir sagen, Scheiße, bist du dumm, aber ich will sagen, ich will mal von denen hören, das ist doch Kacke, das ist doch, sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst hier, sowas. Irgendwas, keine Ahnung, aber es kommt nichts mehr Menschliches. Es wird alles nur noch verpackt in tausend Ebenen der Vorsichtigkeit. Und um jetzt den Bogen zu schließen zu dir, vielleicht wäre es wirklich ganz geil, wenn wir es als Gesellschaft in einer gewaltvollen Kommunikation dazu bringen könnten, ehrliche Statements abzugeben.
Wir könnten da jetzt so ein...
Und die anderen so resilient werden zu lassen, dass sie sich nicht von jedem Scheiß angegriffen fühlen.
Wir könnten da jetzt so einen Management-Kurs draus machen. Das ist ja, ne, es gibt immer so neue Thesen, die dann von irgendwelchen Organisationsberatern und PwC-Lern Menschen durch Organisationen geschleift werden. Irgendwelche neue Modelle und so. Vielleicht könnten wir jetzt das Modell der gewaltvollen Kommunikation. Wir finden noch irgendwie zwei Forscher, die dazu. Alter. Und dann können wir wirklich mal, und dann gibt es richtige Management-Kurse, wo sich leitende Angestellte beschimpfen müssen gegenseitig. Und wir sind dann da und gucken uns das an und sagen, ja, das war jetzt aber, ne, da geht noch mehr. Geh doch mal ganz tief in dich rein und such mal das ganz schlimmste Wort, das dir einfällt. Ist Ficker schon das Schlimmste, was dir einfällt? Oder sollte man nicht eher... Ja, das wäre vielleicht, haben wir jetzt eine Marktlücke entdeckt. Ich meine, du hast auch schon Rollkragen, du bist ja schon so ein Business-Typ jetzt.
Es scheint mir fast so. Also ich finde das jedenfalls, ich finde das irgendwie gut. Und ich finde das auch, also gerade mit diesen neuesten Forschungsergebnissen würde ich sagen, es kann nicht gut sein, das, was man empfindet, und das ist nun mal, wie du sagst, häufig, Scheiße, seid ihr dumm. Das stattdessen zu verpacken, also meiner Ansicht nach.
Was ich in meinem Leben feststelle, ist, dass quasi in der Betrachtung von solchen Aussagen eine Sache nicht wahrgenommen wird. Wenn ich jetzt quasi netto am Ende des Tages abrechne, wie oft ich denke, Scheiße, seid ihr dumm, und wie oft ich denke, Scheiße, bin ich dumm.
Ja.
Würde ich sagen, in 95% aller Tage ist die Spalte Scheiße, bin ich dumm, weit voraus. Ich denke wirklich sehr oft, das war dumm, das war dämlich, Gott, bist du ein Vollidiot, ich springe aus dem Fenster, das macht alles keinen Sinn mehr mit dir selbst. Also das ist, ich bin in einer sehr gewaltvollen Kommunikation mit mir selbst. Meine inneren Gespräche sind wirklich krass. Wenn man davon ausgehen würde gesellschaftlich, dass jeder Mensch nicht nur zu allen sagt, Scheiße, seid ihr dumm, sondern auch im gleichen Zungenschlag zu sich sagt, Scheiße, bin ich dumm, Scheiße, ist das dumm und was uns noch so einfällt. Ich glaube, wenn wir das hätten, dann wäre es ein anderer Kontext und dann könnten wir es, glaube ich, wirklich machen. Also das Problem ist ja, dass, glaube ich, nicht alle Menschen häufig am Tag zu sich sagen, Scheiße, bin ich dumm, und häufiger mal sagen, Scheiße, seid ihr dumm. Ach, guck mal, vielleicht ist das ist die Studie, die wir brauchen als Key Result.
Ja, wie oft denken Leute ehrlich über sich?
Also wie oft regt ihr euch ordinär über euch auf und ordinär über andere Menschen auf? Und wenn wir das mal transparent machen, wäre spannend.
Forschungsauftrag an unsere Litschis, also falls ihr zufällig gerade in einem Sabbatical seid oder irgendwie Doktorandenstelle und was weiß ich.
Ja, ich denke, wir haben ein paar Soziologen, die zuhören.
Wir würden das, also ich bin Steve Jobs, ich habe viel Geld, ich würde euch auch einfach für so ein paar Semester das Forschungsprojekt bezahlen.
Ich überlasse euch die Idee.
Du, hast du noch, ich weiß gar nicht, ich habe ein neues System in meinen Notizen.
Keine mehr zu machen, das merke ich schon.
Ach, ich habe noch was, das wird dich freuen.
Ja, wir können auch noch mal über Fasnacht reden.
Ich habe noch was, das wird dich freuen.
Ja.
Denn was ja viele nicht wissen, du bist von Hause aus Filmwissenschaftler.
Das stimmt.
Was viele von dir nicht wissen, ist, du bist von Hause aus so ein richtiger Dorfjunge. Was viele nicht wissen, ist, du liebst die Fastnacht, du liebst schlechte Musik, du hast auch sonst keinen Klamottengeschmack. Also ganz viele Dinge, die man über dich sprechen kann. Aber, was ganz selten ist, guckt er mich ganz wegen dem Klamottengeschmack. Tut mir leid, ich muss mir irgendwas ausdenken. Es war jetzt nicht ernst gemeint. Du hast ein super T-Shirt an, sehr schöne Schuhe, habe ich dich letztens für gelobt. Du siehst klasse aus, ich liebe dich.
Okay.
Also, was ich eigentlich sagen wollte.
Ich bin doch für gewaltfreie Kommunikation. Das ist nichts mit dem Beleidigen. Das nehme ich dann doch persönlich. Okay, was wolltest du mir?
Noch.
Das stimmt.
bis ich dich gebrochen habe. Du hast nicht nur ein Interesse für Geografie.
Das ist korrekt.
Du hast ein besonderes Interesse für so...
Geologie. Wirklich gar nicht.
So Besonderkeiten. Besonderkeiten.
Besonderkeiten.
In der deutschen Sprache.
Ja.
Nein, in der Geografie. Also ich möchte dir was erzählen über den Zipfelbund.
Solche Sachen liebe ich. Ich mag auch komische Wörter.
Kennst du den Zipfelbund?
Nein.
Du wirst den Zipfelbund lieben.
Ja.
Das weiß ich nämlich jetzt schon.
Gib's mir.
Ich habe etwas über den Zipfelbund gelesen, habe einen Screenshot gemacht und dachte mir, das ist was für Timi.
Das ist wie eine ganz schlimme Burschenschaft.
Der Zipfelbund, das ist so gut. Ich sag dir, warte, ich sag dir erst, wer Teil des Zipfelbundes ist. Und dann
soll
kannst
ich,
du...
Soll ich mal versuchen? Also es hat ja was mit Geografie zu tun. Vielleicht kann ja. ich, soll ich mal ein Wild Guess?
Wild Guess.
Also es muss dann quasi um einen geografischen Zipfel muss es sich drehen.
Gut.
Was ist denn wieder ein geografischer Zipfel? Ich finde, es gibt diesen einen Fleck in Afrika, wo fünf Länder aneinander an einem Ufer andocken.
Ja.
So eine Insel im Fluss, eine Meerenge. Im Fluss eine Meerenge.
wo bist du?
Ein Stück in einem Fluss in Afrika und an diesem Fluss grenzen fünf Länder an. So, das ist krass. Das ist aber offensichtlich nicht der Zipfelbund. Dann, glaube ich, hat der Zipfelbund irgendwas mit einem geografischen Appendix zu tun, also einem Stück, das halt noch irgendwo dranhängt. Also keine Ahnung, das, was unten an den Falklandinseln abgeht. Südamerika, die da zusammenkommen, die Länder, die am Zipfel, wenn Chile von der Seite kommt und Brasilien und Argentinien und von unten noch das Falkland, das ist der Zipfelbund. Ganz falsch.
Vieles davon ist nicht ganz falsch, aber insgesamt ist es ganz falsch.
Okay.
Also, ich sag dir mal, wer Teil des Zipfelbundes ist. Es ist so schön.
Welche Freude du hast bei diesem.
Weil ich weiß, dass du es liebst. Und ich liebe es, dir eine Freude zu machen.
Das ist schön.
List. Selfkant.
Weiter?
Görlitz.
Okay.
Und Oberstdorf.
Oberstdorf?
Ja. Mit der Skisprung.
Genau, das ist in Süddeutschland. Mhm. Görlitz ist in Ostdeutschland. Mhm. Ich möchte lösen.
Ja.
Das sind der südlichste, der nördlichste, der westlichste und der östlichste Punkt Deutschlands haben einen Bund.
Ja.
Einen Bund, der...
Der Zipfelbund.
Weil sie die Zipfel von Deutschland sind.
Ist der Zusammenschluss der äußersten Städte Deutschlands.
Ist das toll.
Ist das nicht herrlich?
Ist das toll. Das ist wirklich, wenn Außenseiter eine Gang gründen, hast du einen Zipfel.
Die absoluten Quatschstädte.
Das ist ja List.
Selfkant.
Nie gehört. Selfkant habe ich noch nie gehört.
Ist das geil.
Also Görlitz ist im Osten, Oberstdorf ist im Süden.
Ja.
List wird dann im Westen sein und Selfkant klingt mir so nördlich.
Genau umgekehrt.
Ah, okay.
Selfkant ist da irgendwo quasi Holland und List ist im Meer.
List ist im Meer. Gibt es da auch irgendwie, was machen die so zusammen? Also sie werden jetzt nicht Waren aus ein Zollabkommen.
Wahrscheinlich, ich stelle mir vor, das ist wie so eine Städtepartnerschaft, oder? Zipfelbund.de.
Natürlich.
Willkommen in den Zipfelorten. Das ist so süß. Wen es in Sachen Deutschland in die äußersten Randlagen treibt, der kommt im Süden nach Oberstdorf, im Norden nach List auf Sylt.
Ah ja, okay.
Im Westen nach Selfkant und im Osten nach Görlitz. Anlässlich der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 99 in Wiesbaden wurde der Zipfelbund von den Bürgermeistern der Zipfelorte ins Leben gerufen und mit dem Zipfelpakt besiegelt. Darin verpflichten sich die vier Zipfelgemeinden...
Ich finde es gut, dass sie es durchziehen.
Den Austausch auf Verwaltungsebene genauso zu pflegen wie die Koordination und die gemeinsamen Aktivitäten im bürgerschaftlichen Engagement.
Hört, hört.
Die haben zusammen eine Website. Die ist nicht so richtig gut.
Naja.
Aber, ach, das ist doch herrlich. Das ist doch eben sogar ein gemeinsames Logo.
Ist es ein Zipfel? Ist es eine Zwergenmütze?
Nee, das ist so eine Deutschlandkarte mit so vier Wimpeln in alle Himmelsrichtungen. Neben steht Zipfelbund. Also www.zipfelbund.de, wer auch immer sich dahingehend nochmal
weiter informieren
mag.
Vielen Dank für diesen mind-blowing Fact.
Dafür bin ich da.
Das war wirklich, das ist gut. Ich finde, also die Idee finde ich ganz lustig, dass sich diese vier Randbezirke, Orte, Hätten sie nicht einen anderen Namen finden können?
Also irgendwie ist das so schön.
Ja, ein bisschen.
Der Zipfelbohr.
Ja, genau.
Hallo, wir sind's. Ja. Die Zipfelgemeinden.
Zipfelbund. Oh, okay, wieder was gelernt.
Ah.
Gut.
Gut, dann würde ich sagen.
Was sollte denn da noch kommen? Machen wir zwar heute Abend auch einen kleinen Zipfelbund?
Wir machen einen kleinen Zipfelbund. Wir sind mal wieder miteinander privat
verzipfelt.
Verzipfelt.
Ich werde jetzt einfach dieses Wort in, als Verb nomen.
Wir sind vor allem, pass mal auf, ich rechne ganz kurz, wir sind privat verzipfelt und wir sind in 5 Tagen schon wieder privat verzipfelt.
Mhm.
Wow.
Man muss jetzt aber auch sagen, nie alleine.
Nee, das stimmt.
Wir müssen immer andere mit durchschleppen.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich eher nur so eine...
Ein Alibi.
Genau, damit die Leute nicht tuscheln.
Sind die schon wieder zu zweit unterwegs? Was ist denn bei denen? Was, haben die vielleicht einen Zipfelbund? Gut. Oh Gott, das ist wirklich, dieses Wort macht mich komplett fertig.
Damit entlasse ich euch, damit entlasse ich dich aus dieser 152.
Ich glaube.
Folge widerlicher. Mein Name ist David Alf.
Mein Name ist Thiemenglatt.
Euer Name ist Chantal. Warte, wie kriegen die Namen zusammen? Warte mal, Chantal...
Jens.
Easy, wenn ich mir Mühe gebe, Alf. Ja, ich glaube, da haben wir es alle.
Und du Fünfter da draußen. Fühl dich richtig angesprochen und geherzt. Komm in unseren, fünfte Person darf auch in unseren Zipfelbund.
Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.